Gesellschaft unter Spannung. Studis auf Sendung.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Feminismus und Antifeminismus. Ich bin Julie und als Gast begrüße ich heute Rebecca Blum. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist.
Hallo Julie.
Rebecca, du bist Soziologin und politische Bildnerin mit den Schwerpunkten Antifeminismus, Geschlechterverhältnisse und extreme Rechte. Du bist Forscherin und hast letztes Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Angst um die Vormachtstellung zum Begriff und zur Geschichte des deutschen Antifeminismus. Und außerdem bist du Aktivistin. Diesen September sprichst du auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie über Antifeminismus. Und für alle, die den DGS nicht kennen, das ist ein Kongress, bei dem SoziologInnen zusammenkommen und sich austauschen. Und die Vorträge haben oft ein sehr hohes wissenschaftliches Niveau. Und deswegen bin ich besonders froh, dass du heute hier bist und meine Fragen beantwortest und wir vielleicht zusammen von vorne anfangen können. Also damit meine ich, bevor wir über Antifeminismus sprechen, würde ich dich gerne erst einmal fragen, was ist eigentlich Feminismus?
Ja, das ist, finde ich voll gut, dass wir so rumstarten tatsächlich, weil bei mir ist oft bei Vorträgen, dass ich ganz viel zu Antifeminismus spreche und am Ende werde ich gefragt, was ist Feminismus? Und dann bin ich ganz perplex und merke, ich kann dazu gar nichts mehr sagen, weil ich mich so auf den Antifeminismus konzentriere. Deswegen finde ich so rum zu starten gerade eigentlich voll schön. Und ich würde sagen, es ist ein sehr Begriff, den Leute sehr unterschiedlich fühlen. Ich verstehe unter Feminismus auf jeden Fall das Eintreten, Kämpfen oder auch überhaupt nur Streben nach einer Geschlechter in Anführungszeichen oder in Klammern gerechten Gesellschaft. Also mir geht es dabei um eine gerechte Gesellschaft. Das Ziel ist eine Gesellschaft, in der Menschen, okay, jetzt komme ich mit Adorno, ohne Angst verschieden sein können. Also es geht mir einfach darum, dass wir eine Welt haben, in der Geschlecht, Herkunft, Alter, Aussehen keine Auswirkungen auf die gesellschaftliche Positionierung haben. Und genau, für mich ist da oft Geschlecht oder eben Feminismus so der erste Blick rein. Also das schärft den Blick für mich für Ungerechtigkeiten. Aber ich finde, es sollte eben nicht bei Geschlecht aufhören, sondern ist bei mir auch immer verknüpft oder finde ich, sollte immer verknüpft sein mit einem Blick für Rassismus, für Antisemitismus, weitere Diskriminierungsformen. Und was ich auch wichtig finde, das gehört für mich eben auch dazu, ist mitzudenken, dass das Ganze, also ein gutes Leben für alle Menschen ist das Ziel. Und damit, finde ich, muss man sich auch kapitalistische Verhältnisse eben anschauen, die eben oft ganz eng verstrickt sind mit diesen Diskriminierungskategorien. Und ich würde sagen, Feminismus ist für mich eben ja ein Aspekt und ein Streben nach einer gerechten Gesellschaft. Genau.
Es gibt noch einen Begriff, der öfter in dieser Debatte auftaucht, und zwar Sexismus. Wie würdest du den Begriff da einordnen?
Genau, also ich würde sagen, Sexismus ist eine gesellschaftliche Diskriminierungsform, also auf der Ebene, ja, die in einem patriarchalen oder heterosexistischen Welt eben die Diskriminierungsform. Und ich würde sagen, Diskriminierungsform aufgrund von Geschlecht eben. Das bedeutet zum einen eine Einteilung in eine binäre Geschlechterordnung, männlich und weiblich gehört dazu. Es bedeutet eine Einteilung der Welt in ja öffentlich, männlich, privat, weiblich. Also dass wir eben auch die ganze Sorgearbeit Frauen oder Flint, also Frauen, dessen trans, inter zugeordnet wird. Es bedeutet eben die Vorstellung von Heterosexualität als Norm, also das abweichende Familien- oder Lebens- und Liebesformen eben nicht anerkannt werden. Und was ich aber wichtig finde, ist, dass Sexismus eben auch oft eine unterbewusste Diskriminierungsform ist. Und das gehört für mich zu einer Diskriminierungsform dazu, dass es nicht eine bewusste Entscheidung ist, sondern wir werden praktisch in eine sexistische Welt hineingeboren und wir können es versuchen zu reflektieren und dagegen irgendwie aktiv werden, aber auch ich habe sexistische Denkmuster irgendwie verinnerlicht und auch mir passiert es, dass ich halt wahrscheinlich ab und zu, dass ich halt dem Gesagten von einem Mann vielleicht mehr Gewicht zuspreche oder solche Dinge, was ein großes Problem ist. Ich kann versuchen, das zu reflektieren, aber ich finde, das ist so das Relevante an Sexismus, dass das nicht immer bewusst abläuft und das macht es so schwer, dran zu kommen. Genau.
Ja, ist spannend, was du sagst, finde ich, mit diesem Unbewussten. Das spielt ja irgendwie gerade auch in der Rassismusdebatte eine große Rolle. Ja. Irgendwie, was man vielleicht so als strukturell in so einem wissenschaftlichen Diskurs beschreiben würde.
Ja, genau. Also ich finde, das gehört für mich voll dazu. Also diese Vorstellung von anerkennen, dass ich selber sexistische, rassistische und weitere diskriminierende Denkmuster habe, das ist voll wichtig. Das soll dann nicht dazu führen, dass ich sage, naja, okay, wir alle sind halt Sexisten, wir alle sind halt Rassisten so oder Rassistin. Das ist ja, das soll nicht der Punkt sein, sondern erstmal anerkennen, dass das vorhanden ist und dann aber sich dem offen zu stellen und dann dahin zu gucken, wo spielt es bei mir eine Rolle, wo sehe ich Sachen nicht, wo habe ich blinde Flecken aufgrund meiner Positionierung, aufgrund der Verhältnisse und auch ganz klar, auch ich als Frau oder Flint-Person bin natürlich, stehe auch nicht außerhalb einem sexistischen Verhältnis. So, ich glaube, deswegen kann man sich natürlich trotzdem oder sollte man sich trotzdem dagegen engagieren. Absolut. Und genau das Strukturelle ist, glaube ich, das Relevante, das anzuerkennen und das dann auch irgendwie anzunehmen, um damit dann das bei sich selber zu erkennen auch.
Ich habe jetzt vielleicht eine ganz banale Frage, aber weil ich oft das Gefühl habe, dass das Feministinsein oft Frauen oder eben Flint-Personen vorbehalten ist. Ganz banal, wer kann Feministin sein?
Finde ich eine total spannende Frage. Ich glaube, die habe ich schon in unterschiedlichen Zeiten schon unterschiedlich beantwortet, weil ich würde sagen, feministisch handeln können eigentlich alle Personen. Also feministisch handeln können auf jeden Fall auch Cis-Männer, die die zum Beispiel, wenn für ein Podium, also das ist jetzt vielleicht die Wissenschaftswelt wieder, wenn nur Männer oder Cis-Männer eingeladen sind, sagen, okay, da will ich nicht teilnehmen, dann würde ich sagen, da können auch Cis-Männer feministisch handeln, sich gegen sexuelle Übergriffe einsetzen, oder auch zum Beispiel Sorge- und Pflegearbeiten übernehmen, Protokoll schreiben, unsichtbare Arbeit machen. Also das können auf jeden Fall alle Personen. Ich merke mittlerweile, dass ich es schräg finde, wenn Männer sich so dieses Label Feminist geben und das dann so zu so einer, deswegen bin ich fertig mit meiner Reflexion so ungefähr. Also ich finde, Männer, Cis-Männer können auf jeden Fall profeministisch sein. Cis ist praktisch das Pendant zu, oder der Gegenbegriff zu trans. Also wenn Menschen, und da würde ich jetzt, ich beschreibe jetzt einfach mal nur Cis, wenn Menschen praktisch, wo das biologische und soziale Geschlecht übereinstimmt oder das Geschlecht, mit dem sie auf die Welt kommen, wenn sie damit nicht hadern, so ungefähr, das würde ich Cis-Geschlechtlichkeit nennen, gibt eben auch Cis-Frauen. Und das ist eben, eigentlich geht es darum, mal die Norm zu benennen, weil ja oft immer nur die Abweichung benannt wird. Das deswegen dieses aktive Benutzen. Ich glaube, wenn es zu so einem Empowerment-Label, also Feminismus als empowerndes Label, finde ich, sollten vor allem Flint-Personen oder LSBTQI-Personen irgendwie stärker haben. So und LSBTQI steht für eben lesbisch, schwul, bi, trans, inter und auch A-Geschlechtlichkeit zum Beispiel. Und das einfach als Sammelbegriff. Man könnte zum Beispiel auch manchmal von Regenbogen oder Queer-Community sprechen. Ich finde es manchmal wichtig, die Begriffe auch zu haben. Man hat manchmal die Gefahr, sie nicht alle zu nennen, aber gleichzeitig ist so ein Containerbegriff wie queer, macht manchmal auch unsichtbar trans oder auch lesbisch. Deswegen benutze ich auch oft die Buchstaben dafür. Ja, weil ich habe das Gefühl, für Cis-Männer feministisch zu sein, bedeutet eigentlich, den Platz auch ein bisschen zu räumen und Raum zu lassen für Personen, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Genau, deswegen. Eigentlich würde ich sagen, feministisch handeln können auf jeden Fall alle. Und ob sich alle aktiv FeministInnen nennen sollten, muss man vielleicht selber immer nochmal reflektieren.
Dann gehen wir jetzt vielleicht den Schritt weiter und reden über den Antifeminismus. Ich habe dann spontan gedacht, Anti, das heißt für mich dagegen. Also könnte man sagen, der Antifeminismus ist gegen den Feminismus?
Genau, ich glaube, so kann man sich macht es Sinn und so lässt sich es auf jeden Fall verstehen. Und so ist auch der Begriff, glaube ich, zum ersten Mal auch verwendet worden. Was ich immer wichtig finde, weil ich zum Beispiel mittlerweile zu Antifeminismus zwischen 1945 und 1990 arbeite und gerade die Zeit direkt nach 1945, da würde ich auch von antifeministischer Zeit sprechen oder da gibt es auf jeden Fall Antifeminismus, der da auftaucht, ohne dass wir eine feministische Bewegung haben. Das heißt, Antifeminismus kann auch vorhanden sein, wenn wir keine feministische Bewegung haben. Und es geht aber eben darum, und ich würde sagen, ja, feministische Bilder und deswegen auch gerechte, also Menschen, die sich oder Ideale, die für eine gerechte Welt sind, insbesondere bezüglich Geschlechtergerechtigkeit, dem entgegenstehen. Und das war dann eben nach 45 sowas wie, dass der Ehemann weiter über die, also über die Berufstätigkeit der Frau entscheiden konnte und solche, solche Sachen, wo wir eben keine Gerechtigkeit haben. Und ja, ich würde sagen, Antifeminismus ist auf jeden Fall eine Gegenbewegung zu feministischen Bewegungen oder auch Ideen, und es kann auch manchmal abstrakt oder indirekt sein.
Du hast dir eben auch die Geschichte des deutschen Antifeminismus angeguckt. Wann ist Antifeminismus eigentlich entstanden? Oder gibt es da einen Entstehungszeitpunkt, den man festmachen kann?
Genau, also ich glaube, begrifflich beginnt der beginnt es mit dem Kaiserreich etwa, also da als Gegenbewegung zur ersten institutionalisierten Frauenbewegung in Deutschland, oder auch international kommt es da ja zu Frauenbewegungen, feministischen Bewegungen. Man kann, glaube ich, sagen, das fällt nicht unter den Begriff, aber so Hexenverfolgung, Prozesse gegen Hexen, geht für mich in der Logik, glaube ich, schon in die Richtung, einfach weil da Frauen, die zum Beispiel als Heilerinnen aktiv waren, das heißt auch vielleicht ihre gesellschaftlichen Positionierung, irgendwie widersprechen und ja eigenständig selbstbewusst agieren, die wurden ja auch oft verfolgt. Und das ist ja irgendwie auch schon in dieser Logik drin, da wird einer Norm widersprochen und die Personen werden verfolgt. Aber begrifflich beginnt es eben so im Kaiserreich und da eben konkret als Gegenbewegung zur ersten Frauenbewegung. Und der Begriff wird von Hedwig Dohm im Deutschen verwendet oder zum ersten Mal so geprägt. Die hat Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1902, das Buch Die Antifeministen, ein Buch der Verteidigung, geschrieben. Und das ist, genau, da analysiert sie so die Antifeministen. Genau, ist auch tatsächlich immer noch sehr kurzweilig zu lesen. Also es macht super frech und spitz geschrieben. So, genau, kann ich so als kleiner Tipp, kann man auch mal lesen. Tatsächlich ist ganz, ganz witzig.
Genau, vielleicht grenzen wir hier den Begriff auch nochmal ab zur Misogynie. Weil wenn du sagst, es startet ja irgendwo auch mit der ersten Frauenbewegung, dann hat es ja, also dann sind es ja zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten.
Genau, also ich würde sagen, Misogynie begreift eben vor allem Frauenfeindlichkeit und Abwertung von Frauen. Und bei Antifeminismus geht es eben darum, dass es trifft nicht alle Frauen. Also, weil es geht um eine spezifische Weiblichkeit eigentlich, die, oder es geht eigentlich um Personen, die, die mit ihrem Handeln, mit ihrem Leben, mit ihren Lebensweisen, tradierten und reaktionären Geschlechterbildern widersprechen. Und dementsprechend, sind Antifeministinnen auch feindlich gegenüber, spezifischen Männlichkeiten und feministischen Personen überhaupt eingestellt und nicht nur gegenüber Frauen. Und vor allem gibt es eben auch Antifeministinnen, also auch, ja, auch Frauen, die sich antifeministisch äußern. Und genau, es trifft, also da finde ich es wichtig, das eben abzugrenzen, dass es nicht nur, also ja, es ist auch oft eine abstraktere Feindschaft. Und vor allem haben wir im Antifeminismus vielleicht im Gegensatz zur Frauenfeindlichkeit, wo wir eher eine Abwertung haben, haben wir im Antifeminismus so diese Doppeldeutigkeit, dass einerseits Feministinnen abgewertet werden und ihnen gleichzeitig aber auch eine gesellschaftliche Macht zugesprochen wird. Also das gehört auch zu Antifeminismus dazu. Und das macht es nochmal spezifisch.
Vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, um irgendwie auch über die zentralen Motive im Antifeminismus zu sprechen. Du hast es ja gerade schon anklingen lassen, da gibt es auch einen Machtaspekt. Also den Frauen wird da auch, oder den FeministInnen wird da, ja, besser zu sagen, den FeministInnen, wird da ja eine bestimmte Macht zugesprochen. Was steckt so dahinter?
Genau, ich glaube, als ein zentraler Grund würde ich sagen, wie ich mein Buch auch genannt habe, Angst um die Vormachtstellung. Also es geht um eine Bedrohung eigentlich, also dass Personen sich bedroht fühlen von emanzipierten Personen. Also es kann, und das haben wir zum Beispiel im Kaiserreich und auch aktuell geht es zum Beispiel in Angst vor emanzipierten Frauen und Flintpersonen, insbesondere im Bereich der Erwerbsarbeit. Also im Kaiserreich war es eben, dass Frauen immer verstärkt erwerbstätig wurden oder beziehungsweise in Bereichen wie auch Land, nicht Landwirtschaft, aber eben in neuen Bereichen, auch in der Industrie dann erwerbstätig waren, Lehrerinnen wurden, auch studieren konnten. Und da war ja praktisch so ein männliches Ideal dann bedroht, auch wenn praktisch das männliche Alleinverdienermodell wurde da auch in Frage gestellt, das männliche Familienoberhaupt. Und heute haben wir das eben auch noch auf eine ähnliche Weise, gerade wenn Frauen erwerbstätig sind, wenn Personen erwerbstätig sind oder wie bei Frauenquoten wird da extremst gegengeschossen und da wird eben Ideal in Frage gestellt. Und anstatt an, das passt vielleicht nochmal, weil ich am Anfang gesagt habe, ich wünsche mir eine Vielfalt an Möglichkeiten für Menschen. Das ist ja so, da wird an was festgehalten, was so exklusiv ist. Also das heißt exklusive Bildungseliten, dass eben nur Männer studieren können oder nur höhere Bildung bekommen konnten. Oder sei es sowas wie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Das wird auch als Bedrohung wahrgenommen. Wobei denke ich so, jo, niemand nimmt euch die Ehe weg. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass mehr Menschen heiraten können und niemand nimmt irgendjemand die Bildung weg. Man kann die nämlich teilen und höhere Bildung für mehr Menschen nimmt eigentlich niemandem was weg. Das ist nur dann ein Problem, wenn wir halt eine auf Hierarchien aufgebaute Gesellschaft haben. Und ja, in dem Sinne vielleicht nochmal Feminismus, würde ich auch sagen, da geht es um den Abbau von Hierarchien und genau. Und das würde ich sagen, ist ein zentrales Motiv, ist eigentlich ein Aufrechterhalten von Hierarchien. Und es bedeutet auch deswegen können zum Beispiel auch Frauen oder spezifische Frauen eben auch Antifeministinnen sein, weil sie Teil von einem Aspekt von Hierarchie sind, sei es, weil sie in ihrem Leben ganz klar in dieses klassische Familienmodell reinpassen und sich das auch wünschen. Alles schön und gut, aber sie wollen praktisch das nicht, dass es geöffnet wird, weil ich glaube, wenn es geöffnet wird, ist es für manche Leute scheinbar ein Problem, weil es ihr eigenes Modell in Frage stellt. Und ich glaube, da setzt ganz viel im Antifeminismus an, dass Angst vor Veränderung, Angst vor Öffnung, Angst vor dem anderen auch teilweise einfach. Und genau, Angst vielleicht in Anführungszeichen. Ich finde, Angst könnte das ja immer begründen und legitimieren, aber ich würde sagen, das ist jetzt keine berechtigte Angst, sondern da geht es eher um eine Feindlichkeit. Vielleicht sollten wir vielleicht eher von Feindlichkeit sprechen. Also der Begriff Angst um die Vormachtstellung ist auch provokativ natürlich gemeint. Und es geht aber um eine Feindlichkeit. Und Homogenität, also Einheitlichkeit und nicht eine Vielheit. So.
Du hast es gerade auch schon gesagt, auch Frauen können Antifeministinnen sein. Wer sind denn die zentralen Akteure?
Genau, also ich habe so mehrere Gruppen ausgemacht lassen sich ausmachen. Einmal so konservative JournalistInnen, also ich würde sagen, eigentlich insgesamt konservative Personen oft. Und von JournalistInnen lässt sich deswegen sprechen, weil es ganz viele antifeministische Diskussionen gab, die halt groß im Feuilleton und in der Publizistik auch stattfinden und damit halt auch einflussreich sind. Und da würde ich so vielleicht als Antifeministin, also gerade als Frauen im Antifeminismus, Eva Herrmann nennen. Die hatte 2006 das Buch das Eva-Prinzip rausgegeben. Da war sie noch Tagesschausprecherin und in dem Buch wirft sie dem Feminismus vor, die natürliche Geschlechterordnung oder die göttliche Ordnung, sie sagt wirklich göttliche Ordnung, in Frage zu stellen und sagt eben, Frauen sollten zu Hause bleiben. Also hier haben wir dann dieses Bild von Frauen sollen im Privaten bleiben für die Sorge und Pflege zuständig sein. Und so jemand wie Birgit Kelle zum Beispiel ist auch Publizistin, die eben auch für die Welt auch schreibt und regelmäßig, also sie hat zum Beispiel dieses Buch geschrieben, dann macht doch die Bluse zu. Also es war eine Gegenreaktion zum Hashtag Aufschrei, wo sich ja eben kollektiv darüber wo sehr viele Flint-Personen sich über sexualisierte Gewalt auch ausgetauscht haben und ihre Reaktion war, ja, dann macht doch die Bluse zu, also so Victim-Blaming eigentlich. Und genau, sie und dann gibt es noch Hedwig von Beffer-Förde, die eben bei den Demos für alle in Stuttgart zum Beispiel, wo eben gegen Bildungspläne die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als Querschnittsthema verankern wollten, gab es eben auch viele, die da auf die Straße gegangen sind. Da genau gibt es Hedwig von Beffer-Förde, die ist zum Beispiel auch so in einem sehr konservativen Milieu unterwegs. Oder Gabriele Kubi, so eine katholische, antifeministische Publizistin. Genau, also da würde ich sagen, konservative, reaktionäre Publizistik. Dann haben wir eben religiöse Rechte und FundamentalistInnen. Da eben gerade die Gabriele Kubi könnte man da schon so dazu zählen. Und das sind die gerade zum Thema Schwangerschaftsabbruch, die da massiv gegen vorgehen, die dann auch immer eine Bedrohung der Kleinfamilie behaupten. Wir haben Maskulinisten, die so ein Thema Väterrechtler und Scheidungs im Bereich von sagen, bei Scheidungen wird immer nur, also werden Frauen bevorzugt, auch Incels und Pickup-Artists würde ich so Maskulinisten zuzählen und dann eben die extreme, in Klammern, Rechte, also Rechte und extreme Rechte mit Identitären, Burschenschaften, AfD, Pegida, die da auch eben alle aktiv sind. Also würde sagen, ein sehr breites Spektrum, das aber teilweise eben ähnliche, also sich manchmal auch nicht einig ist, aber gerade beim Thema Feindbild Feminismus, Ideal der heterosexuellen Kleinfamilie, sich sehr nah ist und da sehr ähnliche Ideale und Feindschaften hat.
Ja, ich finde das spannend, ist das falsche Wort, eigentlich eher erschreckend, dass man da eben, dass es da dann irgendwie auch so präsente Frauen irgendwie in der Bewegung zu geben scheint, weil man ja irgendwie es eigentlich nicht erwartet.
Ja, voll, also es ist immer dieses, genau, man könnte, also ich verstehe es ähnlich, aber gerade bei Frauen dann eigentlich nicht, wie sie anderen, also wie sie es verhindern wollen, dass Frauen sich im öffentlichen Bereich jetzt mal im weitesten Sinne aktiv sind. Und das Spannende ist ja, das ist auch diese Ambivalenz, die wir dann haben, dass das dann ja Frauen sind, die mit dem Thema in der Öffentlichkeit stehen und das heißt selber diesem Ideal ja widersprechen. So jemand wie Eva Herrmann, die ja eben genau halt ja, man könnte sagen, Karriere gemacht hat und dann aber sagt, das ist schlecht fürs Kind. Das heißt, vielleicht auch aus einer womöglich individuellen Erfahrung heraus, dass es für sie nicht zufriedenstellend war, aber halt eine Norm dann wiederum macht, sagt, das ist an sich schlecht. Ja. Irgendwie, ja, widersprüchlich auf jeden Fall, definitiv.
Du beschreibst in deinem Buch 5 verschiedene Varianten von Antifeminismus. Vielleicht können wir die gemeinsam einmal durchsprechen. Und ich würde gerne mit dem anfangen, den ich am spannendsten finde, aber vor allem, weil ich ihn noch nicht verstanden habe. Und zwar dem Anti-Political Correctness Antifeminismus. Ein kleiner Zungenbrecher. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was ist Political Correctness?
Ja, Political Correctness, das finde ich immer wichtig festzuhalten, ist eben anders als Feminismus keine Selbstbeschreibung von einer Gruppe, die sagt, okay, wir sind Feministinnen. Es gibt auch keine Gruppe, die sagt, okay, also im Gegensatz dazu gibt es keine Gruppe, die sagt, okay, wir sind jetzt die Political Correctness-Leute, sondern das ist eine Fremdzuschreibung für Gruppen und Einzelpersonen, die sich für marginalisierte und diskriminierte Gruppen einsetzt, beziehungsweise selbst marginalisiert und diskriminiert ist und selbst aktiv wird dagegen. Und es geht eigentlich um Personen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen. Und damit werden insbesondere Antirassismus und Feminismus genannt oder auch Pride-Bewegung, also LSBTQI-Bewegungen. Und so Hauptaufhänger sind oft, wenn sich eben gegen diskriminierendes Verhalten, also wenn gefordert wird, dass diskriminiertes Verhalten aufgehört wird. Also sei es sowas wie, dass sich gewünscht wird, dass diskriminierungsarme Sprache verwendet wird, also Begriffe nicht verwendet werden wie das N-Wort oder andere diskriminierende Begriffe. Wir haben das gerade aktuell gehabt bei Knorr, die ihre Soße, das ja, ich nenne den Begriff, weil vielleicht ist es auch nicht allen klar, eben Zigeunersoße hieß und sie ist jetzt eben in, ich glaube, würzige ungarische Paprikasoße oder so umbenannt haben. Aber es geht eben darum, dass keine dass vermieden wird, diskriminierende Begriffe zu verwenden. Gibt es natürlich auch feministische Wünsche, zum Beispiel auch sowas wie geschlechtergerechte Sprache. Und wenn dann eben sowas sich gewünscht wird oder gefordert wird, dann wird das ganz oft als Meinungsdiktatur oder Ende der Meinungsfreiheit dargestellt. Also wird praktisch genau die Forderung, sich nicht mehr diskriminierend zu verhalten oder Begriffe zu verwenden, problematisiert und dann gesagt, was darf man denn jetzt noch? Und das zeige ich zum Beispiel im Buch auch. Ganz gut finde ich, dass das eben schon in den 1990ern vor allem aufkommt. Da kommt die Debatte so aus den USA, wo eben Political Correctness auch schon kritisiert wurde. Und in Deutschland war das dann zum Beispiel eng verknüpft mit so Sexual Correctness, wurde es auch genannt, weil es gab ein Gesetz, das kam, glaube ich, 1996, das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Strafe stellte. Also kurz noch ich glaube, kurz danach kam, wurde dann die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt, finally. Auf jeden Fall wurde dann gesagt, ja, das ist ja total die Unterdrückung. Was darf man denn noch am Arbeitsplatz? Genau, dann ist der harmlose Flirt ab jetzt ja ein Problem, weil ich nicht mehr sexuell belästigen darf, so ungefähr. Und das haben wir heute eben noch ganz ähnlich bei so Debatten um Aufschrei oder MeToo, wenn es zu bagatellisiert wird oder gesagt wird, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen und was ist denn dann noch möglich? Und praktisch dieses Beharren auf diskriminierendem Verhalten und die Nichtreflexion über Begriffe und dann gesagt wird, ja, Begriffe alleine sind aber nicht das Problem, was ich sagen würde. Klar, rassistisches Verhalten ist auch ein Problem, aber das spiegelt sich halt oft in Begriffen wieder. Und ich würde auch sagen, so aktuelle Debatten um Cancel Culture, die wir hier haben, gehen da teilweise in eine ähnliche Richtung, wo dann oft halt einflussreiche Personen, die dann kritisiert wurden für vielleicht Begriffe, die sie verwendet haben oder Verhalten, das sie an den Tag gelegt haben, dann sagen, es ist eine Cancel Culture. Und ich glaube, da geht es halt auch um den Wunsch nach widerspruchslosem, also dass kein Widerspruch dem eigenen Verhalten gegenübergebracht wird. Und wenn dann eben auch Gruppen, die bisher nicht so einflussreich waren, sei es Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die jetzt sagen, nee, stopp, so nicht weiter und ich finde es doof, wenn dieser Begriff verwendet wird oder gerade auch bei so in Büchern wie Pippi Langstrumpf oder so, dass dann immer mit diskriminierenden Begriffen genutzt werden, dass sich dagegen gewehrt wird. Und es geht ja nicht darum zu sagen, Astrid Lindgren war voll die Rassistin, sondern es geht darum zu sagen, Begriffe, Zuschreibungen, Gesellschaft verändert sich und auch Sprache verändert sich. Also sonst müssten wir ja bitte immer noch, also sonst müssten wir auch sagen, die Übersetzung oder die Reformation oder Übersetzung der Bibel war ein Problem, dass sie jetzt, dass es nicht alles noch die Begriffe wie vor 2000 Jahren oder so sind. Dabei Sprache verändert sich und diskriminierende Begriffe kann man halt auch einfach überkommen, würde ich sagen. Genau, aber das meinst mit Anti-Political Correctness, Antifeminismus, weil das ganz oft mit Antifeminismus verbunden ist. Genau.
Also ist es so, sowohl Political Correctness als auch dieser Begriff der Cancel Culture, hat der sowas Degradierendes so ein bisschen, dass man so versucht, die Menschen, denen man das irgendwie vorwirft oder wenn man so sagt, ah ja, ich kann ja nicht immer politisch korrekt sein oder so, dass man so ein bisschen versucht, die entweder sich rauszureden oder Menschen dafür zu verurteilen, dass sie irgendwie kleinlich sind?
Genau, ich glaube, es geht so um Kleinlichkeit. Es wird so eine Engstirnigkeit behauptet, auf jeden Fall. Und was ich halt ganz spannend finde, ist, dass es eigentlich in dem Moment, wo die Diskriminierten, die ja oft diejenigen sind, auf die geguckt wird, also die das Objekt sind meistens, wenn die zurückwerfen und sagen, hey, ihr benutzt blöde Begriffe und praktisch das Objekt, also damit werden die Sprechenden zum Objekt, die diskriminierende Sprache verwenden und die werfen es dann wieder zurück und nehmen das halt nicht an und sagen, nö, das, also wir sind nicht das Problem, ihr seid nur dünnhäutig, so ungefähr. Also da würde ich sagen, da wird der Akteur dann wieder so hin und her gerufen. Also weil ich würde sagen, Antirassismus, Feminismus, da geht es darum, Handlungsmacht zu bekommen und aus einem Objekt zu einem Subjekt zu werden, so ungefähr. Und wenn dann Political Correctness-Vorwürfe kommen, werden die Leute auch wieder mehr zum Objekt eigentlich und über sie wird gesprochen. Ich glaube, darum geht es auch.
Dann beschreibst du auch noch den männerzentrierten Antifeminismus.
Genau, ich würde sagen, das ist sowas, was man vielleicht so ganz klassisch oft darunter verstehen würde. Also das und da dann vor allem eben Maskulinisten und Männer sagen, wir sind die neuen Benachteiligten. Das hat oft zum Beispiel so Ansatzpunkte bei so Sorgerechtsstreitigkeiten, dass dann gerade Väterrechtler sagen, es ist ungerecht, dass immer Frauen das Sorgerecht zugesprochen wird, was so jetzt auch einfach nicht stimmt und auch jahrelang war es eben, jahrzehntelang war das auch voll das Problem für alleinstehende Frauen, das Sorgerecht zu bekommen. Aber genau, dass da gesagt wird, wir sind die neuen Benachteiligten, Feminismus ist längst umgesetzt, auch bis hin zu so Begriffen wie Männer sind die neuen Juden Europas ungefähr, weil wir leben in der feministischen Übermacht. Und das wird dann auch noch gerne zum Beispiel bei, und es ist sehr breit gesellschaftlich anschlussfähig gesagt, dass Jungen die neuen Bildungsverlierer sind. Das wird dann argumentiert, dass wir mehr Lehrerinnen und mehr Erzieherinnen haben und deswegen Jungs nicht richtig gefördert würden. Was natürlich dann auch zuschreibt, dass Lehrer besser fördern würden, Jungs besser fördern würden, und vor allem verkennt es auch, dass es auch eine spezifische Benachteiligung gibt. Also es geht um Menschen, die von Rassismus und Armut betroffen sind, und hier dann spezifisch Jungs. Die sind tatsächlich oft nochmal besonders betroffen, aber die diese Vorwürfe machen, würde ich sagen, sind ganz oft, haben die eben keinen Blick für Rassismus und Armut, sondern es geht ihnen darum, kollektive, binäre Feindbilder aufzumachen. Ja. Das meint so männerzentrierten Antifeminismus, das ist auch so mobil machen gegen Quotenregelungen etc., solche Abwehrmechanismen.
Also auch was die CDU macht, wenn sie sich gegen Frauenquoten stellt.
Ja, genau, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Und das zeigt eben auch, dass es eben eine sehr große Bandbreite hat, auch hier wieder, von CDU, konservativ. Das gibt's natürlich, ne, das gibt's auch in auch Liberalen und bis hin zu Linken, gibt's natürlich solche Varianten, aber nicht so strukturell verankert. Genau. Und das kann aber halt bis hin zu, bis zu extrem Rechten eben im gleichen Bild eigentlich verankert sein, ja.
Dann gibt es noch den familienzentrierten Antifeminismus. Was ist damit gemeint?
Es meint vor allem so Antifeminismus, der verquickt ist mit dem Ideal der heterosexuellen Kleinfamilie. Das ist insbesondere, also diese Variante ist, würde ich sagen, wird sehr stark von der AfD bespielt. Wenn, sei es, dass zum Beispiel eben bei der Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare eine vermeintliche Bedrohung der kleinen Familie behauptet wird, nur weil jetzt eben weitere Varianten als Familie gelten könnten. Da haben wir es gerade bei den Demo für alle in Stuttgart gehabt, wo eben sexuelle und geschlechtliche Vielfalt als Querschnittsthema im Bildungsplan verankert werden sollte und sich dagegen mobil gemacht wurde und eben an so einer heterosexuellen Norm festgehalten wird. Und auch nur das als normal angesehen werden sollte. Wir haben so Behauptungen von Frühsexualisierung, wenn es gerade um Sexualpädagogik und Sexualaufklärung geht, wobei das wichtige Prävention gegen sexuelle Übergriffe sind, aber das wird dann als Frühsexualisierung dargestellt. Und genau, ganz klar ist das zum Beispiel auch oft verbunden mit Rassismus. Also es gibt ja die gerade so seit 2015 so die Willkommenskultur für Geflüchtete, begrifflich auf jeden Fall. Und dem wird so eine Willkommenskultur für Kinder gegenübergesetzt und das ist dann oft untermalt. Also da wird sich dann gegen Schwangerschaftsabbrüche ausgesprochen und auch dieses Bild von wir brauchen mehr deutsche Kinder, weil es kommt zu einer Umvolkung so ungefähr. Also das wären dann schon so Bilder, die da mit drin hängen. Und vor allem, dass es den Leuten halt nicht um wirklich die Familie geht, dass sie einfach sagen, Familie ist das Wichtigste, zeigt sich auch daran, dass aus dem Milieu zum Beispiel die Petition kam, Familiennachzug stoppen, sollte verhindert, dass Geflüchtete ihre Familien nachholen können. Das heißt, mit der Familienfreundlichkeit ist es halt nicht weit her, wenn es um migrantische oder geflüchtete Familien geht.
Dann gibt es noch den Anti-Gender-Antifeminismus.
Ja, das ist eine Variante. Ich würde sagen, die kommt insbesondere so Anfang der 2000er dann auf. Und das hat zum einen damit zu tun, dass 1995 gab es auf dem in Peking auf dem Weltfrauenkongress wurde zum ersten Mal der Begriff Gender in internationalen Zusammenhängen verwendet. Und so Antifeministin, die sich oft oder klassisch Anti-Gender-Antifeminismus sagt dann so, ja, Feminismus war gut, also im Sinne von das Frauenwahlrecht ist gut und vielleicht finden sie es auch gut, dass die Vergewaltigung in der Ehe jetzt bestraft ist, so ungefähr. Aber damit meint irgendwie alles, was jetzt noch kommt, alles, was jetzt noch angeprangert wird und insbesondere, wenn es auch darum geht, eine geschlechtliche Vielfalt anzuerkennen, dass es eben nicht nur Mann und Frau gibt. Dagegen wird sich dann gewehrt und ausgesprochen und dann auch oft mit Angstbildern gearbeitet, also gegenüber Gender Mainstreaming, was jetzt meiner Meinung nach auch nicht die progressivste und radikalste Form ist, wird dann aber irgendwie behauptet, das wäre ein feministisches Geheimprojekt. Es würde darum gehen, Geschlecht abzuschaffen, zu einem neuen Menschen zu erziehen. Also da haben wir ganz oft eben so große Angstfantasien, die damit verbunden sind oder Verschwörungsbehauptungen. Und ganz stark trifft es eben die Gender Studies. Da wird eben halt eben immer stärker mobilisiert und gezielt angegriffen. Das hat in Ungarn, also es ist ja auch international ein Problem, in Ungarn hat es dazu geführt, dass 2018 die Gender Studies abgeschafft wurden. Und hier, das zeigt sich eben auch gerade, ja, dass es oft zum Beispiel auch mit Corona jetzt aufgegriffen wurde. Also dass zum Beispiel der Verein Deutsche Sprache e.V., der sich immer gegen geschlechtergerechte Sprache einsetzt, die haben auch eine Petition gegen den Gender-Unfug. Und die haben sie am Anfang, also im März, glaube ich, war das jetzt zum Beginn von Corona, haben sie halt dann die Petition beworben und gesagt, dass der Virusforschung so wenig Geld zur Verfügung steht, liegt an den Gender Studies, die Milliarden, sagen sie, glaube ich, an Forschungsmittel bekommen. Und deswegen fehlt es, das ist so eine Luxusfinanzierung, das fehlt der Virusforschung, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber genau, da wird eben versucht, alles zu nehmen, um gegen Geschlechterforschung und vielfältige Geschlechteransätze mobil zu machen. Und genau, ich finde es halt wichtig, von Anti-Gender, Antifeminismus zu sprechen, weil oft von Anti-Genderismus gesprochen wird. Und da würde ich sagen, das lässt den, es sieht da nicht, dass das zwar rhetorisch sich abgrenzt von klassischem Antifeminismus teilweise, aber es ist halt strukturell ganz ähnlich wie die anderen Varianten von Antifeminismus. Und ich finde es wichtig, das im Zusammenhang zu sehen und es auch nicht als ganz eigene Variante zu sehen. Weil ich würde sagen, das ist, diese verschiedenen Varianten treten auch immer in Überschneidung miteinander auf. Man lässt sich die einfach so ein bisschen rausarbeiten. Und das finde ich, genau, das finde ich halt problematisch, wenn man von Antigenderismus spricht. Dann nutzt man zum einen den Begriff Genderismus, was ein antifeministischer Kampfbegriff eigentlich ist. Und da gibt es auch keine Bewegung, die sich Genderismus nennt. Genau. Das heißt, es ist eine Übernahme von Begriffen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, das als eine Variante zu sehen, die aktuell stark vorkommt, aber die steht auch in Zusammenhang mit anderem Antifeminismus.
Du hast es gerade schon angesprochen. Meine nächste Frage ging nämlich auch um so Verschwörungsbehauptungen im Feminismus, was ja sowieso auch gerade ein großes Thema ist. Und ich das eben auch irgendwie wichtig finde, dass man Begriffe benutzt wie Behauptung, Mythos, Verschwörungsglaube, um eben so darauf hinzuweisen, dass das Ganze sehr wenig mit tatsächlichen Theorien zu tun hat oder mit dem Entstehen von Theorien, die ja oft irgendwie in ganz lange Prozesse, in ganz langen Prozessen entstehen. Was für antifeministische Verschwörungsmythen oder was für große antifeministische Erzählungen gibt es denn?
Wir haben da zum einen eben so Erzählungen mit dieser Übermacht. Also es gibt so einen Blog, der nennt sich Femokratie. Da steckt jetzt eigentlich schon drin, dass behauptet wird, wir würden in einer feministischen Diktatur leben. All diese Vorstellungen, dass gerade bei Hintergender Mainstreaming, da gäbe es eine Hidden Agenda, also so eine geheime Agenda, und es geht gar nicht um Geschlechtergerechtigkeit. Das kann gar nicht das Ziel sein, sondern es geht eigentlich um die Umerziehung, Abschaffung von Geschlecht, all sowas. Also das sind so klassische Narrative irgendwie, dass da immer noch, dass es so ein bisschen getan wird, Feminismus hat noch ein geheimes Ziel. So.
Ja.
Das ist das eine. Und wir haben zum Beispiel bis hin zu sowas, wo man sich, also klar, Verschwörungen sind eben ganz eng ohnehin mit Antisemitismus auch verbunden, und auch gibt halt so Erzählungen, dass hinter dem Feminismus, dass die Juden den Feminismus erfunden hätten. Also es wurde in Compact zum Beispiel in den rechten Magazinen auch so klassisch platziert, solche Dinge. Bei Corona zeigt sich das eben auch ganz eng, dass so ein Verschwörungsglaube immer mit den Eliten, also wir haben diese Elitenfeindschaft oder diese Behauptung von Eliten, die hinter irgendwas stehen. Und das wird eben ganz gerne, werden auf jeden Fall natürlich Jüdinnen und Juden darin gesehen, aber es passiert auch oft, dass Feministinnen dahinter betrachtet werden. Und ganz groß, wo sich eben sehr viele Verschwörungen in eins setzen, ist so diese Behauptung der Umvolkung, des großen Austausches, was insbesondere eben so mit den Flüchtlings, also mit 2015, wo viele Geflüchtete kamen, auch besonders stark wurde, dass gesagt wurde, da gibt es Leute, gerne zum Beispiel wird es auch Georg Soros aus Ungarn vorgeworfen wird, der plane, dass es in Europa zu einer Aussterben der weißen Bevölkerung kommen sollte, ungefähr. Das zeigt sich daran, dass Feministinnen dafür zuständig sind, dass immer weniger Kinder geboren werden, und dahinter stecken die Juden, also Soros zum Beispiel, oder also gerade beim Attentat in Halle war das auch so ein Grundmotiv, auch in Christchurch. Das, ja, aber in Halle war das halt wirklich genau, das sagt der Attentäter, er sagt Schuld daran, also der Feminismus ist Schuld daran und dahinter stecken die Juden. Und da haben wir dann praktisch so ein ganzes Verschwörungsbild wieder, was dann ganz eng mit Rassismus, Antisemitismus verbunden ist. Und Antifeminismus aber ein Teil davon ist, weil gerade Leute, die zu so einem geschlossenen Verschwörungsglauben und einem ganzen Weltbild neigen, ja, haben eben oft auch Feministinnen als Feindbild, weil sie so ihrem Ideal auch widersprechen. Und da gehören aber ja Rassismus und Antisemitismus genauso dazu, auf jeden Fall.
Dann sind wir ja jetzt auch eigentlich schon bei der Gefahr, die irgendwie von Antifeminismus ausgeht. Du hast es gerade schon erwähnt, Christchurch, Halle. Ich glaube, in deinem Buch erwähnst du auch Utøya und Oslo.
Genau, ich würde sagen, das ist so praktisch die, das ist so die extreme Form, wie gefährlich das sein kann, dieses Verschwörungsdenken. Und ich glaube, da finde ich es wichtig, den Antifeminismus eben mitzudenken. Das wird bisher noch sehr wenig diskutiert. Das nimmt gerade zu und das ist erfreulich, dass das zumindest mitgedacht wird. Aber gerade in Utøya und Oslo auch das Manifest, das dazu geschrieben wurde, das ist fast ein Drittel, geht es dabei um Feminismus oder fast ein Drittel ist eigentlich antifeministisch und das wurde erst jüngst jetzt mehr beschrieben. Und dann finde ich eben, besondere Gefahren beim Antifeminismus liegen darin, dass es eben so eine Bindegliedfunktion hat, also diese verschiedenen AkteurInnen, die ich genannt habe, von konservativen, christliche Rechte, oder religiöse Rechte bis hin zu extremen Rechten, die haben hier das gleiche Feindbild und Ideal. Das heißt, es ermöglicht gemeinsame Mobilisierungen und Bündnisse. Das ist bei Corona auch ähnlich zum Beispiel. Und das aber auch Antifeminismus teilweise Thema. Aber genau, die Gefahr von Bündnissen und vor allem die Gefahr, was ich sehr zentral finde, dass es halt nicht ernst genommen wird. Also, dass weil wir einen breit gesellschaftlichen Sexismus haben, nimmt man es auch nicht so ernst. Und damit sieht man die Gefahren nicht und lässt es vielleicht lange zu, ohne schon im Kleinen zum Beispiel dagegen, im Umfeld zum Beispiel schon zu widersprechen, weil man es gar nicht als Gefahr sieht. Ja, und wir haben natürlich auch, dass es durch den Antifeminismus zu einer Politisierung von Spektren kommt. Also gerade die religiöse Rechte wird durch Antifeminismus verstärkt politisiert. Also dass es eben nicht nur allein in den Gemeinden bleibt, sondern ganz stark gegen Schwangerschaftsabbrüche vorgegangen wird. Und dann hier auch gerade die christliche Rechte ist in Europa ganz stark vernetzt. Also stärker noch vielleicht als extreme Rechte ist die christliche Rechte vernetzt und sich eben gerade im Antifeminismus politisiert auch. Das würde ich sagen, sind so sehr zentrale Gefahren. Und ja, ich finde es dann auch immer spannend, wenn jetzt gerade bei den ganzen Sachen zu NSU 2.0, also dass eben AktivistInnen, PublizistInnen, PolitikerInnen, die sich äußern gegen Rechts- und Rassismus, dass die angegriffen werden und bedroht werden. Das trifft ja oft, das wird dann immer wieder erwähnt, dass es oft Frauen trifft und das ist, würde ich sagen, das muss noch mehr erwähnt werden, dass es nicht zufällig nur Frauen trifft, sondern das gehört halt in das Weltbild dazu, dass diese Frauen, sind ja oft dann auch noch Migrantinnen zum Beispiel oder halt Linke, was ein Feindbild ist, aber allein schon mit ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit und ihrem Wirken und ihrem politischen Engagement widersprechen sie halt diesem rechten Weltbild. Und ja, ich glaube, das muss man einfach strukturell als Teil rechter Ideologie ernst nehmen. Genau, das wünsche ich mir auch von der Forschung zu extremen Rechten noch mehr. Also es gibt ganz viel coole Leute, die zu Antifeminismus arbeiten, es immer wieder stark machen. Und ich glaube, das sollte einfach noch stärker als Bereich der Forschung zu extremen Rechten eigentlich anerkannt werden, um das gemeinsam zu betrachten.
Ja, ich fand auch diese Verbindung zur rechten Ideologie einen wirklich spannenden Punkt, weil es oft in der so in den Erzählungen dann irgendwie so mitschwingt und dann werden da in irgendwelchen Aussagen, also das hat jetzt schon wieder auch mit Corona zu tun, aber werden dann irgendwie Schwangerschaftsabbrüche einfach mal so nebenher kriminalisiert und so, wo man sich irgendwie auch denkt, gar nicht so einfach zu sagen, das ist die rechte Ideologie, sondern da gehört, also weißt du so ein bisschen, was ich meine, wie viele verschiedene Feindbilder da vielleicht dann auch mit drin hängen.
Voll, also es ist wirklich ein bisschen, gerade bei Corona zeigt sich das wie so ein Rasen, also wie so eine Wiese und Blumen, es kommt noch Antifeminismus hoch, also es sprießt dann irgendwie so. Und ich finde, es macht halt genau, das ist vielleicht auch, was du vorher auch gesagt hast, und ich würde auch den Theoriebegriff ja auch nicht verwenden. Und das ist genau das, das ist halt keine, also das sind auch einfach so Versatzstücke, die dann so mit hochkommen. Und da zeigt sich eher, das ist halt kein Zufall, weil das passt in das Weltbild mit rein. Das passt aber inhaltlich oft überhaupt nicht. Also das passt inhaltlich nicht zu dem, was sie sagen, aber das ist so eng verknüpft im Weltbild, dass es halt noch mit hochschwappt. Und dann wird dann plötzlich random wirklich über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen. Es ist eigentlich random, aber wenn man sich die Ideologie anschaut, halt nicht. Aber ja, das ist oft eigentlich, also inhaltlich macht es gar, ja, ist eigentlich nicht verknüpft. Also was hat Corona mit Schwangerschaftsabbrüchen zu tun? Nichts. Aber ja, das schaffen die halt trotzdem, das zu verbinden und ihre Weltsicht mit reinzubuttern. Also nee, ja, weiter reinzubuttern.
Ich muss nur gerade an diese eine Aussage von diesem Rapunzel, von Josef Wilhelm heißt der, glaube ich, denken. Ich habe, wo ich mich auch wahnsinnig aufgeregt habe und wo die Leute wahrscheinlich sagen würden, ich betreibe jetzt Cancel Culture, weil ich mir kein Samba mehr kaufe. Ja, was ich einfach sehr erschreckend fand, irgendwie zu sagen, in einem Land, wo Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sind, reden wir dann darüber, ob irgendwie alte Leute an einem Virus sterben. Das fand ich schon sehr, ist eigentlich eine Frage, die ich nicht so gerne diskutieren möchte.
Absolut. Also ich finde es auch einfach krass, wie er irgendwie einerseits sagt, ja, die Alten sterben eh so ungefähr. Also dann da wird Leuten der Schutz abgesprochen oder die Lebenswürde, finde ich eigentlich tatsächlich. Und genau, und dann wird gleichzeitig, ich muss ja sagen, einfach Zellhaufen so ungefähr gesagt, dass, also da werden, wenn Zellhaufen abgetrieben werden, das wird dann aber als Errungenschaft dargestellt. Und ich finde, ja, das widerspricht dann ja auch diesen, also Schwangerschaftsabbrüche werden jetzt ja selten, also werden ja halt auch einfach, sind ja auch oft Konfliktsituationen für Leute. Und da wird dann auch, genau, da wird dann auch die Frau oder die schwangere Person als Subjekt halt wieder nicht wahrgenommen, sondern wird dann nur als die Person, die ein Leben austrägt, wahrgenommen, aber nicht als handelndes Subjekt. Und ja, da wird das schon spannend, wie dann verschiedene Menschenwürden so gegeneinander gesetzt werden.
Und es hört sich dann oft auch in den Diskursen so an, als wäre das so eine Entscheidung, die dann leichtfertig getroffen wird. So, ich treibe jetzt ein Kind ab. So, was ja überhaupt nicht der Realität entspricht. Das ist ja, wie du eben auch sagtest, oft mit wahnsinnigen Konflikten auch verbunden und eine sehr schwierige Entscheidung.
Absolut. Es wird dann immer so dargestellt, als sei das die entspannteste Verhütungsmethode. Ach ja, wie wär's? Ich verhüte nicht, aber ich kann ja die Schwangerschaft abbrechen. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Bild, das da gezeichnet wird, dass es völliger Blödsinn ist.
Ja. Ja, wir haben jetzt viel über auch frustrierende Sachen geredet. Wir haben viel über Antifeminismus geredet. Jetzt frage ich mich natürlich, wie geht man mit diesem Wissen um? Was kann man machen?
Das finde ich voll die wichtige Frage. Und ich kann sie gar nicht so super konkret beantworten. Aber ich glaube, was ich so im Gespräch mit anderen immer wieder habe, ist, das Wichtigste, was man tun kann, ist, sich selber nicht, also genau, das beste Mittel gegen Antifeminismus ist nicht Anti-Antifeminismus, sondern Feminismus, würde ich sagen. Weiter an einer solidarischen Gesellschaft arbeiten, sich zum einen Räume schaffen, solidarische feministische Räume, aber auch in die Gesamtgesellschaft reinbringen, also nicht nur Außenräume, Safe Space schaffen, sondern auch mitwirken. Das heißt, an verschiedenen Stellen sich einsetzen, widersprechen, solidarische Orte schaffen. Und was ich zum Beispiel, ich mache auch manchmal Workshops mit SozialarbeiterInnen, PädagogInnen, und dann ist mein Hauptargument ist auch immer, rechtes Denken, antifeministisches Denken basiert auf so binärem Denken in gut, böse. Das zeigt sich auch eben bei Geschlecht in so Eindeutigkeiten. Und ich glaube, was man auch machen kann, ist einfach ein entspannter Umgang mit Vielfalt, mit geschlechtlicher Vielfalt, mit vielfältigen Hintergründen, auch sowas wie Behinderung, damit einfach einen entspannten, inklusiven Gesellschaftsgedanken fassen, ist eigentlich schon, also ich würde sagen, eine inklusive Weltideal zum Beispiel ist schon total nicht anschlussfähig mit rechtem denken. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal, es kann manchmal aktiver Antifaschismus sein, das ist wichtig. Und es kann aber auch manchmal einfach im Umfeld ein entspannter Umgang mit Vielfalt sein. Wenn ich zum Beispiel selber auch merke, hu, ich weiß jetzt, also manchmal kann das vielleicht verunsichern, wenn man was nicht kennt, aber damit dann sich, nicht, was heißt konfrontieren, aber einfach in die Begegnung gehen. Ich glaube, das ist schon voll wichtig. Und vor allem, ja, ich würde sagen, Feminismus, solidarische Orte schaffen, das ist so die Antwort, die ich wählen würde.
Zum Ende würde ich dir jetzt gerne noch eine persönliche Frage stellen. Du bist nämlich Forscherin und Aktivistin. Und ich würde jetzt einerseits gerne wissen, was heißt das für dich, Aktivistin sein? Und aber dich auch fragen, wie du für dich die Beziehung zwischen Wissenschaft und Aktivismus beschreibst.
Also ich würde mich auf jeden Fall genau als Forscherin und Aktivistin beschreiben und würde sagen, für mich ist das gar nicht so ein, das sind für mich einfach keine getrennten Orte. Also ich finde, für mich ist Wissenschaft total wichtig, oder ich vernetze mich eben in der Wissenschaft mit, als versuche mich da zu vernetzen und nicht so diesen, also ich struggle ganz arg auch mit dieser Wissenschaft, die so sehr auf Konkurrenz und Hierarchie aufbaut. Und ich glaube, da auch sich so feministische Solidarität schaffen, ist total wichtig. Und das ist dann für mich auch schon Teil von, von Aktivismus womöglich, die Wissenschaft versuchen, diesem hierarchischen Wissenschaftsverständnis was entgegenzusetzen. Und gleichzeitig bedeutet es für mich eben, dass ich in feministischen Gruppen aktiv bin und wir zum Beispiel zum Thema Schwangerschaftsabbruch auch mal mobilisieren, das nicht unwidersprochen stehen lassen. Ich finde auch da Aufklärungsarbeit machen wichtig. Und wir haben zum Beispiel auch ein Netzwerk gegründet für Menschen, Flint-Personen, die im Bereich Geschlecht und extreme Rechte arbeiten, das heißt Netzwerk feministische Perspektiven und Interventionen gegen die extreme Rechte. Und wir begreifen uns eben auch sowohl als Wissenschaftlerin als auch als Aktivistin, weil das geht irgendwie Hand in Hand für uns. Und ich würde sagen, zum Beispiel das Buch, das ich geschrieben habe, da basiere ich viel auf wissenschaftlichen, aber auch auf aktivistischen Texten. Und das ist, ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass ganz viel Wissen, mit dem Wissenschaftlerinnen arbeiten, ist aktivistisches Wissen. Das ist Wissen aus feministischen Bewegungen, aus antifaschistischen Bewegungen. Also ich glaube zum Beispiel sowas wie APABITS, also das antifaschistische Pressearchiv und Bildungszentrum, oder gibt noch mehr so Zentren, die sind ja eigentlich auch Aktivistinnen, aber da so viel Forschung basiert auf diesem aktivistischen Wissen eigentlich. Und das heißt, für mich bedeutet Aktivismus und Forschung sowohl die Forschung mit meinem Aktivismus beeinflussen, also solidarische Orte dort schaffen, feministische Vernetzung und auch auch das Wissen, das aktivistische Wissen in die Forschung bringen, einfach weil es oft sehr wichtig und nah dran ist. So.
Ja, spannend, danke schön. Das ist irgendwie was, ich bin ja noch am Anfang irgendwie meines Studiums, aber was für mich irgendwie eine große Frage ist, wie sich so das Gelernte dann tatsächlich auch irgendwie umsetzen lässt. Gibt es für was gibt es eigentlich eine Umsetzung? Wie geht man mit seinem Wissen um?
Voll, also ich glaube, das sind so Versuche, die man dann hat, sich als Netzwerk zu verstehen und sich gegenseitig auszutauschen und zu supporten. Und ich finde, für mich ist, also eben, ich habe auch, ich struggle immer noch mit Wissenschaft ganz stark, wenn es dann auch oft darum geht, Ellenbogen auszufahren oder mit der Sprache andere zu beeindrucken. Und ich glaube aber, ich merke das halt schon, also gerade als ich die Leute bei uns im Netzwerk so kennengelernt habe, habe ich gemerkt, es war ganz schnell so ein Ort, wo wir auch über Unsicherheiten gesprochen haben, und damit war genau diese Sorge schon mal weggenommen, wo wir unsere eigenen Unsicherheiten thematisieren konnten, ohne das Gesicht zu verlieren. Und genau mit diesen, also ich finde auch diese Mechanismen, diese Wissenschaftsmechanismen, diese Hierarchien aussprechen, thematisieren, kann ein erster Schritt sein, um versuchen, es nicht so werden zu lassen. Und ich finde, deswegen, ja, würde ich sagen, gehört für mich, auch meine Wissenschaft ist für mich auch irgendwie Teil von einem politischen Akt. Also sei es auch sowas wie, mir auch bewusst zu werden, als Flint-Person in der Wissenschaft ist es vielleicht nicht so leicht. In der Forschung zu extremen Rechten wird man als Flint nicht ganz, also vielleicht ist es schwieriger, seinen Weg zu finden oder sowas. Und sich da eben, aus dem Grund haben wir uns auch zusammengetan und uns gegenseitig zu bestärken. Und wenn wir vielleicht nicht die Anerkennung von cis-männlichem Publikum immer so bekommen, dann zumindest selber sagen, hey, es ist cool, was du machst, oder uns gegenseitig zu supporten. Also solche Dinge. Gehört für mich auch zu einem Aktivismus auf jeden Fall dazu. Das, weil ich finde es wichtig, dass Flint-Personen gerade in dem Bereich extreme Rechte auch aktiv sind, weil es halt auch ein sehr männlicher Ort. Und sich da zu halten gegenseitig auch, weil es wichtige Perspektiven sind. Gerade weil wir es vorher hatten, Antifeminismus als Teil rechter Ideologien anzuerkennen. Das können natürlich auch Cis-Männer, aber ich glaube, so fällt schneller mal hinten runter leider. So, ja.
Ja, und dann ist vielleicht auch, wenn man im Feminismus irgendwie auch dafür steht und dafür kämpft, dass man irgendwie eine vielfältige Gesellschaft hat, dass man das eben auch für die Forschung versucht und irgendwie sagt, wir wollen auch vielfältige ForscherInnen, weil uns das eigentlich gegenseitig alle bereichert, wenn wir verschiedene Perspektiven einnehmen.
Fall, also diese verschiedenen Perspektiven als Bereicherung wahrnehmen. Und gleichzeitig habe ich es halt jetzt gerade in Corona auch einfach in meinen feministischen Kontexten gemerkt, dass wir auch über Geld gesprochen haben und über Geldsorgen. Und es war ganz klar die Bereitschaft oder auch die Ideen, Geld zu teilen, weil einigen halt Mittel verloren gegangen sind und andere hatten sie noch. Und um die Vielfalt hochzuhalten, das ist vielleicht auch wieder diese kapitalistische Perspektive, die man mitdenken muss, das hängt halt oft am Geld, auch sich Wissenschaft leisten zu können oder sich die Zeit dafür zu nehmen. Und da habe ich es halt auch wahrgenommen, dass wir ganz offen darüber gesprochen, also was heißt ganz offen, aber es wurde einfach schon drüber gesprochen und auch die Bereitschaft da war, vielleicht auch mal zu teilen, auch sowas wie, ja, man versucht halt, die Person, die es gerade leisten kann, vielleicht halt auch ein Tagungsticket mitzukaufen oder so und nicht immer, dass es halt nicht immer ist, alle geben das gleich viel, sondern alle geben so viel sie können oder wer mehr geben kann, kann auch mehr geben. Ich finde, auch sowas gehört irgendwie dazu.
Ja, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, was macht dir Mut?
Das ist eine gute Frage. Manchmal frage ich mich das auch. Ich glaube, tatsächlich feministische Solidarität macht mir Mut. Das ist auch, ich finde, Corona ist ja auch so eine Situation, wo ganz viel Frust irgendwie dabei ist, all diese Verweigerer, VerharmloserInnen, die Demos, das ist total frustrierend und gleichzeitig fand ich es aber auch cool, weil, ich fand die Situation scheiße, aber ich habe auch gesehen, dass eben so feministische Solidarität oder überhaupt Solidarität, die muss ja nicht nur feministisch sein, vorhanden war, auch praktische Solidarität. Und für mich ist das Netzwerk, das wir gegründet haben, ist so ein Ort, der mir Mut macht, wo mir Leute Mut machen, wo ich anderen Leuten Mut mache, wo wir uns gegenseitig, glaube ich, ermutigen, dass das wichtig ist, was wir machen. Und und mir macht es dann doch Mut, weil es doch viele Leute gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch jetzt wieder mit Corona, ich kann manchmal rausgucken und denken, wie viele Leute diese Maske nicht richtig tragen und wie viele Leute da rumnerven. Aber manchmal schaffe ich es auch, dahin zu gucken, wie viele Leute so viele Einschränkungen gerade mitmachen, also Maske tragen oder so. Und ich glaube, dann manchmal den Blick zu wenden und zu gucken, wie viele Leute eigentlich auch auch gerade sich zusammentun und solidarisch sind. Und deswegen fand ich es wirklich schön, dass wir mit der Frage, was ist Feminismus, eingestiegen sind, weil ich so oft halt auf das Negative gucke mit meiner Arbeit. Und ich glaube, da muss ich selber mich manchmal zurückhalten und dann auch sagen, guck mal in die andere Richtung. Und da gibt es eigentlich ganz viel auch.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, danke, Rebecca, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich fand es super spannend, was du erzählt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Vortrag auf dem DGS-Kongress.
Dankeschön.
Und bis vielleicht bald.
Ja, gerne. Bis bald. Hat mir richtig Spaß gemacht.